Wir wollen uns jetzt mal mit dem Eigenkapital von Banken beschäftigen. Wir sind auf der Folie 13 folgende. Gehen wir gleich auf die 14. Es gibt Richtlinien, wie viel Eigenkapital die Banken zur Verfügung stellen müssen für einen Kredit. Diese Richtlinien werden beraten zwischen den Zentralbanken im Rahmen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Bank for International Settlements, wie es im Englischen heißt, also BIS. Wer es nachschauen will, findet es unter BIS.org. Und diese Bank für internationalen Zahlungsausgleich erlässt dann eine Empfehlung, wo sie sagt, wir erwarten, dass Banken, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die also am globalen Geldmarkt teilnehmen wollen, diese Richtlinien erfüllen sollen. Und diese Richtlinien, was das Eigenkapital angeht, die sind bekannt geworden unter der Bezeichnung Basel und dann irgendeine Zahl dazu, aktuell Basel 2 und 3. Und deshalb Basel benannt, weil der Sitz der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel ist. Diese Bank für internationalen Zahlungsausgleich, das ist die Zentralbank der Zentralbanken. Also wer am internationalen Geldverkehr teilnehmen will, der ist gut beraten, sich an diese Empfehlungen zu halten. Also die Geschäftsbanken müssen, wenn sie einen Kredit rausgeben, je nachdem, an wen sie den Kredit rausgeben, eine bestimmte Menge Eigenkapital bereitstellen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie wirklich dann sozusagen an eine Geldschublade gehen, wo drauf steht Eigenkapital und dann nehmen sie was raus und geben das dann dem Kunden, sondern das heißt, dass sie halt was reservieren müssen. Das bedeutet im umgekehrten Fall, sie können nur ein bestimmtes Vielfaches ihres Eigenkapitals herausgeben als Kredit. Und im Normalfall ist dieser reservierte Betrag etwa bei 4% des Kreditvolumens. Wir kommen gleich noch drauf, wie sich das errechnet. Für schlechtere Kredite kann das auch deutlich mehr sein. Das geht dann über 8% auf 12%. Und wenn es ganz schlecht läuft, wenn man das Gefühl hat, das Geld sieht man nicht mehr wieder, dann ist es letztendlich 100% des Eigenkapitals, das dafür verwendet werden muss. Und deswegen ist es für die Banken von großer Bedeutung, dass sie sorgfältig umgehen mit den Krediten, die sie in ihrem Risiko drin haben. Das heißt umgekehrt aber auch, und diese Erfahrung haben wir in den Jahren 2006 folgende in der internationalen Finanzkrise gemacht, dass es sehr wohl Banken gibt, die sehr schlechte Kredite eingehen, die verkaufen die aber gleich weiter. Damit nicht Sie das Risiko tragen, denn sonst hätten Sie genau das gleiche Problem, dass Sie kaum Kredite dieser Art rausgeben können, sondern damit dann andere das Risiko tragen. Und am besten sind natürlich dann paar depperte private Kleinanleger, weil die natürlich erstens das Risiko gar nicht überblicken und zweitens dann die Bank entlasten von dem Eigenkapitalbedarf und zum dritten bei denen fragt keiner nach, ob sie das Eigenkapital haben, um sich die Verluste leisten zu können. Immer dann, wenn eine Bank erwartet, dass ein Kredit schlecht wird, und zwar so schlecht, dass der Kreditnehmer nicht mehr in der Lage ist, Teile oder den gesamten Kredit zurückzuzahlen, dann muss die Bank Wertberichtigungen durchführen. Das heißt, sie hat zwar formal dann in ihren Büchern noch stehen, der Meier schuldet mir 1 Million, aber sie sagt, wir gehen davon aus, dass er maximal noch 600.000 zurückzahlen kann und dann muss sie 400.000 Wertberichtigung bilden. Und das ist eine Aufwandsposition, das heißt, das mindert den Gewinn oder wenn da entsprechend viel zusammenkommt, dann kann das auch dazu führen, dass die Bank einen Verlust macht und sich dann das Eigenkapital der Bank reduziert. Und wenn wir uns mal kurz überlegen, bei 4% Unterlegung, da ist jede Million, die ich an Eigenkapital verliere, gleichbedeutend mit 25 Millionen, die ich nicht mehr an Kredit rausgeben kann im Vergleich zum vorherigen Status. Und auf diese Art und Weise Ist also schon es für die Banken nicht sehr gut, wenn sie hier Eigenkapitalverluste haben. Das hat man auch in der Finanzkrise gesehen, wo dann eben teilweise der Staat die Banken wieder mit Eigenkapital ausgestattet hat, damit sie diese Verluste tragen konnten. Und das sieht man eben auch immer wieder in der Kreditpolitik der Banken, dass sie sich also bemühen, sich von schlechten Kreditnehmern möglichst schnell zu trennen und so weiter und so fort. Also je größer die Zahl der schlechten Kreditnehmer ist, desto weniger Eigenkapital steht für neue Kredite zur Verfügung und damit auch für gute Kunden zur Verfügung. Es ist also auch im Interesse der guten Kunden, dass eine Bank nicht zu viele schlechte Kunden hat. Schauen wir mal auf die Folie 15. Hier haben wir eine Beschreibung der Güteklassen von Schuldner. Und da sehen wir drei so Rahmen, grün, gelb und rot. Grün bedeutet, denen kann man eigentlich relativ problemlos Geld geben. Da muss schon irgendwas Schlimmes passieren, dass die das nicht zurückzahlen können. Gelb heißt, die müssen aufpassen, wenn der Markt gegen sie läuft, wenn sie im Geschäft in Schwierigkeiten geraten, dann könnten sie zahlungsunfähig werden. Wenn nicht, dann werden sie es zurückzahlen können. Rot heißt, die können allenfalls dann zurücklaufen, wenn sie sechs Richtige im Lotto haben. Und diese Grobkategorien, die werden dann nochmal unterteilt mit bestimmten Ratingwerten. Ich habe hier verschiedene mal aufgezeigt. Da oben habt ihr S&P stehen, das heißt Standard & Poor's. Dann gibt es daneben Moody's und Fitch. Das sind so die drei gängigsten. Es gibt noch eine weitere, die sich ein bisschen verbreitet, aber die drei, die habt ihr noch am ehesten. Und das, was ihr dann angegeben findet, vielfach, das sind die Ratingwerte entweder von Moody's mit diesen Zahlen-Buchstaben-Kombinationen oder von Standard & Poor's mit diesen nur Buchstaben und dann Plus- und Minuszeichen, wobei das bei Fitch ja identisch ist, wie ihr seht. Und was bedeutet das nun? Das bedeutet, je mehr ich weggehe von drei Buchstaben gleicher Art hin zu einem Buchstaben dieser Art und je weiter ich im Alphabet nach hinten rücke, desto schlechter ist das Risiko. Und das bedeutet, dass die Bank mehr Geld zur Verfügung stellen muss für die Abdeckung dieses Risikos. Und das können wir da so ein bisschen sehen. Wenn wir mal eben klicken, dann sehen wir hier Prozent Eigenkapital Staat, Prozent Eigenkapital Unternehmen, also wie viel Prozent muss ich hier reservieren. Und dann sehen wir hier diese verschiedenen Risikogewichtungsfaktoren und wir können dann eben sehen, also gut, wenn ich einen ganz exzellenten Schuldner habe, aber so viele laufen dann davon auch nicht rum unter den Unternehmen, dann muss ich nur 1,6% Eigenkapital unterhalten. Wenn ich einen guten Schuldner habe, dann 4% Eigenkapital bei den Unternehmen. Dann, obwohl sie noch insgesamt als gut gelten, muss ich aber schon 8% Eigenkapital vorhalten für die untere Kategorie der sehr guten und die obere Kategorie der noch akzeptablen und dann die untere Kategorie der noch akzeptablen und die obere Kategorie der schon ziemlich schlechten, da sind es dann schon 12%. Und ihr seht auch, wenn ich Geld dem Staat leihe, dann brauche ich hier weniger Eigenkapital bei der gleichen Qualität des Staates als Schuldner. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der Staat die Möglichkeit hat, Steuern zu erheben und damit die Leute zu zwingen, dass sie ihm Geld geben, was ein Unternehmen nicht kann. Und deswegen sagt man, ist der Staat grundsätzlich auch in derselben Kategorie immer ein besserer Schuldner als das Unternehmen. Die Bank hat also ein Interesse, möglichst viele Kunden zu haben in diesem grünen Bereich, nur wenige im gelben und möglichst gar keine im roten. Leider geht es nicht immer so. Aber die Banken sind halt nun mal so gestrickt, damit die Banken nicht jedes Unternehmen kleinhacken, das so am Übergang ist von Gelb nach Rot, hat zum Beispiel jetzt in der aktuellen Corona-Krise die Bundesregierung sich 100 Milliarden Euro vorsorglich für staatliche Beteiligungen genehmigen lassen. Da ist zum einen diese Beteiligung bei der Lufthansa natürlich mit dabei, von der ihr alle schon gehört habt. Aber da kann sie eben auch, bis jetzt hat es anscheinend noch keine Anträge in der Richtung gegeben, aber sie könnte sich auch wieder an Banken beteiligen, um deren Kapital aufzustocken. Denn wenn eine Bank in den Ruf kommt, sie ist schlecht dastehen, sie hat ein Portfolio, in dem zu viel gelbe und rote Kredite drin sind, dann ist es natürlich auch für diese Bank ziemlich schwierig, Aktionäre zu überreden, dass sie ihr Eigenkapital zur Verfügung stellen, damit sie also aus eigenen Kräften dieses Kapital wieder aufstocken könnte. Ja, auf der Folie 16, da ist jetzt nochmal so eine Rechnung drauf. Wir klicken jetzt mal noch nicht weiter, sondern schauen uns nur oben diesen Balken an. Da haben wir eben dieses Risikogewicht, das dann von 50% bis 150% geht oder auch mal bei 0 ist, aber nur in seltenen Fällen. Dann Exposure, das ist also der unbesicherte Kreditteil und das ist dann das, was also an Eigenkapital unterlegt werden muss. Und da sehen wir also, wenn wir jetzt klicken, Start 0%, 20%, 50% und weiter, das ist das, was ich da in den grünen Teil reinsetzen muss. Und dann unter Banken sehen wir Prozentsätze, dann die Unternehmensprozentsätze und so haben wir dann verschiedene Kategorien, auch die Privatkunden sehen wir, 75% sind da anzusetzen, weil es da kein Rating gibt und sowas. Und Immobilienkredite nur 40%. Das heißt, hier sind ganz unterschiedliche Gewichte da. Für uns ist das im Detail nicht wichtig. Das, was wir uns merken, ist, dass in Abhängigkeit von der Qualität des Schuldners hier unterschiedlich viel Eigenkapital bereitgestellt werden muss. Und wenn sich die Gesamtsituation deutlich verschlechtert, dann kann das dazu führen, dass der Bank das Eigenkapital ausgeht. Wir sind jetzt dann auf der Folie 17. Was können wir daraus lernen? Die Bank wird, wenn ein Unternehmen in der Krise steckt, auch dann, wenn das Unternehmen vielleicht Liquiditätsprobleme hat, im Regelfall keine Zinsermäßigung gewähren. Weil sie sagen, wir müssen ja mehr Eigenkapital bereitstellen und dieses Eigenkapital, das sollte ohnehin wegen des Risikogehaltes besser verzinst werden als normales Kapital und das können wir nie und nimmer realisieren, wenn wir die Zinsen ermäßigen. Also neigt eine Bank eher dazu, in der Krise die Zinsen nochmal anzuheben. Und wir müssen dann schon froh sein, wenn wir es hinkriegen in der Verhandlung, dass die Zinsen in etwa gleich bleiben und wenn wir dann vielleicht eine Tilgungsstreckung vereinbaren können. Schauen wir uns das Ganze nochmal grafisch an. Wir haben die Folie 18, die ist animiert, also bitte im Präsentationsmodus anschauen. Und da können wir uns mal anschauen, was passiert, wenn wir links unten das Eigenkapital reduzieren, was passiert dann rechts mit unserer Fähigkeit, Kredite zu vergeben. Erst einmal schrumpft natürlich dann das Eigenkapital, wenn ich zu viele Verluste mache. Und dann habe ich halt eine extrem starke Schrumpfung meiner Kreditfähigkeit. Und wir wissen das von vorhin noch, im Schnitt so Pi mal Daumen 4% Kapital reservieren. Wenn der Kunde richtig schlecht wird, dann habe ich da also einen Abschreibungsbedarf, der mein Eigenkapital reduziert und dann habe ich plötzlich einen Verrechnungsfaktor, was kann ich mit dem Eigenkapital, das ich verloren habe, anfangen, wenn ich 4% unterlegen muss im Normalfall und dann kann ich eben sagen, dass ich einen Umsetzungsfaktor habe von 1 zu 25 auf das Kreditvolumen, dass das also etwa das ist, was ich nicht mehr machen kann. Ja, Diese Eigenkapitalrichtlinien sind schrittweise verschärft worden. Zuletzt eben nochmal wegen der Finanzkrise hat man dann Basel III gemacht, wo die Qualitätsanforderungen an das, was man Eigenkapital nennen darf, gestiegen sind. Das ist bei Banken ein bisschen diffuser als bei normalen Unternehmen. Und das, die Konsequenz ist, dass geschwächte Unternehmen und geschwächte Staaten ein bisschen mehr Probleme noch haben als früher bei der Suche nach Krediten. Eine weitere Konsequenz ist, dass bevor ich einem noch guten Unternehmen Kredit gebe, ich vielleicht eher einem Staat Kredit gebe, weil ich da weniger Eigenkapitalbedarf habe. Und wo ich natürlich auch aufpassen muss, ist, dass die Bank nicht zu viel Geschäft rausverlagert aus ihren Bilanzen, ja, indem sie irgendwelche Anlagegesellschaften gründen, die dann plötzlich nicht mehr dem Bankenrecht unterliegen und so etwas und darüber Kredite vermitteln. Das war der Fall in sehr großem Umfang 2000 bis 2007. Dort wurden diese Subprime-Loans dann untergebracht in diesen Anlagegesellschaften und diese Subprime-Loans, die haben dann diese Anlagegesellschaften aufgearbeitet und dann kam etwas, nämlich dann hat war plötzlich überall so da, ja, man hat es zwar vorher ausgegliedert aus der Bilanz und es musste nicht nach dem Bankenrecht versorgt werden mit Eigenkapital der Bank, aber dann haben plötzlich die internationalen Kunden gesagt, was, die Commerzbank lässt jetzt hier diese Firma pleite gehen, das geht ja gar nicht, die Commerzbank ist ja eine Scheißbank. Und das war weltweit bei allen möglichen Banken so, die solche Gesellschaften ausgegründet haben. Und dann haben sie es plötzlich zurückgeholt in ihr Bilanzblatt und dann war plötzlich das Eigenkapital massivst ausgeziert. Und dann hat sich der Staat beteiligt. Ja, also diese Off-Balance-Geschäfte ist etwas, was man sehr kritisch sehen muss, weil die meistens dann, wenn es richtig zu einer Krise kommt, dann doch wieder zu In-Balance-Geschäften werden, also in die Bilanz mit hineingeholt werden und nicht draußen bleiben nachhaltig. Ja, und was machen Banken jetzt noch gerne? Jetzt verlegen sich zunehmend darauf, im Immobiliengeschäft tätig zu werden, dass sie also selber Immobilien errichten oder solche aufkaufen und vermieten. Ganz einfach deshalb, weil sich im stinknormalen Zinsgeschäft kaum noch Geld verdienen lässt.